Wenn ich mir Sachen wegen Bademode anschaue oder auch wegen Größen inklusiver Bademode, komme ich automatisch in so einen Algorithmus-Strom rein, dass mir auf meiner For You-Page auf Instagram einfach nur noch so Accounts von Frauen angezeigt werden, die wahnsinnig große Brüste haben, aber die halt eben auch damit Geld verdienen, diese wahnsinnig großen Brüste irgendwie zur Schau zu stellen. Aber ich denke mir jedes Mal so, krass, ich habe einfach nur nach Plus-Size-Models geschaut und dann wusch, einfach bist du drin.
Also ich glaube, mit der Viralität, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube einfach, dass vor allem jüngere Leute mittlerweile anders trainiert sind, was Dauer und Inhalte angeht.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem Werbepartner, HelloFresh. Also wir sind ja wirklich sehr treue HelloFresh-Kunden.
Ja.
Und HelloFresh sind uns auch sehr treu.
Oh ja.
Ich glaube, wir machen schon Werbung für HelloFresh, seitdem es Weibers gibt, was jetzt bald 4 Jahre sind, Toja.
Wahnsinn.
Voll krass. Und genauso lange denke ich von mir, dass ich kochen kann, aber auch erst seitdem. Ich muss ja auch sagen, das war für mich auch so eine Corona-Tätigkeit. Und da kam mir HelloFresh natürlich genau richtig auf den Tisch. Es gibt gerade den Taste of Asia Monat bei HelloFresh.
Im April
das heißt,
nur.
Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr, sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es die indische Kichererbsen-Kokossuppe. Und das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange das einzige Gericht, was ich kochen konnte.
Ach, so
und ich habe mich gefühlt, als ob ich irgendwie wirklich die Matrix geknackt habe. Und das Geile ist ja bei HelloFresh so, du lernst, wie man es kocht und dann behältst du das Wissen für immer einfach so im Kopf. Also du kannst einfach langfristig damit Menschen beeindrucken.
Das Tolle ist, man kocht in nur 30 Minuten Gerichte mit frischen Zutaten und Gewürzen, die euch verzaubern und in kulinarische Welten einladen, die ihr vielleicht normalerweise nicht kennenlernen würdet. Und ich sag euch, ihr könnt damit kochen. Auch wenn ihr nicht kochen könnt. Mit HelloFresh könnt ihr kochen. Ich empfehle euch brandheiß einen knusprigen Basilikum-Tofu auf Bulgur mit Ofengemüse, Rucola und einem cremigen Dressing.
Geil. Okay, wollen wir uns jetzt was kochen, Toja?
Ja, wo ist die HelloFresh Kochbox hier?
Ja, wir sind leider gerade im Büro, aber meine steht zu Hause. Genau, du hast jede Woche die Auswahl von über 30 Rezepten oder du lässt dich überraschen. Und wir haben auch einen Code für euch mit HF Weibers, alles groß geschrieben. HF Weibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt's natürlich auch dazu. Und das Tolle ist, der Code ist nicht nur für neue, sondern auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Also ab zu HelloFresh. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weibers mit Toya Diebel und Leila Lowfire. Das sind wir beide.
Ist so. Das ist einfach so.
Das ist einfach so. Es ist so lustig, Toya. Ich gucke gerade so aufs Datum. Und ich meine, es gibt einfach so Sachen, die vergisst man nie, ne? Zum Beispiel vergesse ich nie, dass der erste Crush, den ich hatte in meinem Leben, heute Geburtstag hat.
Nein, wirklich?
Wirklich. Also das ist auch so geil. Das ist auch so jemand, ich hatte nie was mit dem. Ich habe dem auch nie gesagt, dass ich in den verknallt bin. Aber ich hatte einfach so eine Zeit lang so voll den Crush auf den. Aber so von Weitem. Also ja. Damals hatte man noch gar nicht so das Bewusstsein, dass man auch einfach das hätte umsetzen können in irgendwas Reelles. Sondern man wollte das, glaube ich, auch gar nicht. Also ich wollte das zumindest nicht. Ich wollte einfach von Weitem jemanden anschmachten. Und alles, was ich wusste von diesem Menschen, war natürlich sein Name und sein Geburtsdatum. Deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach nur diesen Menschen alles Gute wünschen.
Ich müsste jetzt kurz gucken, wann Nick Carter Geburtstag hat, dann kann ich es dir auch sagen. Was ich funny finde in dem Zusammenhang ist, dass wir heutzutage gar nicht, also wir müssen uns ja eigentlich gar nichts mehr merken. Keine Telefonnummern, eigentlich auch keine Geburtstage, weil wir alles irgendwie digital hinterlegt haben. Aber damals, also ich habe safe noch so ein paar Nummern im Kopf. Auch so meine erste Haustelefonnummer in Nürnberg, weiß ich noch, oder die von meinen Eltern oder Großeltern.
Kannst du mal anrufen?
Die wurde einfach neu vergeben, ja. Also wir wohnen da schon lange nicht mehr, also ich sowieso nicht, aber ich finde es halt interessant, dass man diese Dinge irgendwie so lange drin hat. Ich weiß auch meine ICQ-Nummer noch.
Ja, voll, die habe ich auch sofort im Kopf.
Crazy, ne? Ja, krass. Auch dieses Geräusch gibt's ja jetzt auch bei diversen Schnitt-Apps und so, einfach aus Gag, ne? Ich muss bei diesem Au, ich habe so heftige Emotions bei diesem Geräusch, weil das für mich das erste Medium war, dieses erste Chat-System, wo man so einen ganz speziellen Kontakt zu seinen Mitmenschen hatte. Ey, ich fand das so crazy.
Das hast du schön gesagt, ja. Ich glaube, also bei mir ging es auch nur um Crushes und keine Ahnung.
Die anderen waren ein bisschen egal, auch, ne?
Ich habe so ein bisschen auch das gleiche Ding mit dem, wenn jemand bei MSN online kommt, beim MSN Messenger.
Ah, den habe ich nie genutzt. Ja,
also ich war ja so, also ich hatte ICQ und MSN. Auf ICQ waren immer die ganzen Deutschen und auf MSN immer die ganzen Franzosen. Und dann, ne, wenn jemand auf MSN online gekommen ist, dann war ich schon so.
Ja, stimmt.
So wird er mir schreiben und dann so. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Den Ton von den Nachrichten kriege ich nicht mehr zusammen bei MSN. Weil wir jetzt auch gerade über ICQ gesprochen haben. Aber ja, du weißt du so, du siehst so, dass er online kommt und dann bist du so total aufgeregt und dann hoffst du so, dass er dir gleich schreibt und dann schreibt er aber nicht.
Und dann schreibt er nicht und du guckst die ganze Zeit den Namen an. Und dann kommt der kleine Zettel away from keyboard und denkst dir, was? Was kommt zurück? Oder dann not available. Was tust du gerade? Ja, schrecklich. Oh, dann hatte man auch immer irgendwelche Leute in seiner Friendslist, die einem immer angeschrieben haben. Irgendwie so Nervleute, die ganze Zeit rumgechattet haben. Ey, und weißt du, ich durfte ja auch nicht so lang. Ich durfte immer so eine halbe Stunde am Tag überhaupt nur an diesen Computer, weil es der Familiencomputer war.
Damals hat man das Internet noch nach Minute bezahlt, ja.
Ja, furchtbar. Ich war völlig ICQ-süchtig. Voll krass. Naja, darüber wollen wir nicht reden, aber auch im Prinzip über was Technisches, was es damals zumindest in der Form noch gar nicht gab. Und zwar sprechen wir heute über den Algorithmus. Und natürlich bezogen auf Social Media und vor allem in Bezug auf, in unserem Fall, Meta, würde man wahrscheinlich sagen, ne? Also TikTok kenne ich mich halt nicht so gut aus. Ich kann das jetzt alles nur für Instagram wiedergeben.
Ja, TikTok habe ich auch noch gar nicht irgendwie überhaupt eine Regelmäßigkeit beobachten können, aber dafür nutze ich es wahrscheinlich auch einfach zu wenig. Aber ja, voll. Instagram hat sich krass verändert die letzten Jahre, seitdem wir das alle hier irgendwie nutzen. Hast du eigentlich, ich habe mich das gestern gefragt, als ich so darüber nachgedacht habe, über dieses ganze Algorithmus-Thema. Du hast ja auch das Internet einfach krass für dich genutzt, von Anfang an, in verschiedenen Bereichen. Mhm. Bevor ich dich kannte, wusste ich, dass du ein Internetphänomen bist.
Ja.
Hat sich das für dich jetzt irgendwie krass geändert, so als Mittel für deine, also für, abgesehen jetzt mal von Unternehmen oder so, ne? Aber von deiner Präsenz her?
Ja, volle Kanne. Ich finde, dass Instagram, also klar hat sich Instagram wahnsinnig verändert. Zu Beginn würde ich sagen, war es eher so eine sehr banale, sehr oberflächliche Foto-App, also wo man halt einfach schöne Bilder hochgeladen hat. Dann fing es ja mit Selfies, dass man überhaupt Persönlichkeiten auf Instagram hatte, denen man gefolgt ist, weil sie eine Persönlichkeit hatten und eine gewisse Optik hatten. Da hat man aber dann schon relativ schnell, finde ich, gemerkt, dass vor allem die Profile erfolgreich wurden, wo es um Aussehen ging, also vor allem um nicht zu optimierendes Aussehen, sondern optimales Aussehen eigentlich. Also es ging ja immer hauptsächlich um Schönheit. Und dann irgendwann gab es so ein, das war da, wo ich eingestiegen bin. Da hatte ich ja dann, hey Toja, hey. Und habe dann eigentlich immer so die Anfänge des Influencertums verarscht. Also die Girls, die dann halt mit Beefy in der Badewanne lagen oder mit dem Föhn im Schwimmbad waren und dann die Produkte beworben haben. Da habe ich mich halt dann drüber lustig gemacht. Das war dann eine Form der Satire, sage ich mal. Und dann irgendwann kam ja auch ein politischer Aspekt dazu oder Gesellschaftskritik, die auf einmal auch eine Rolle gespielt hat auf Instagram. Also, dass Leute eine Stimme bekommen haben, die vielleicht sonst nie gehört wurden, was ja sehr cool war. Also die Plattform hat, glaube ich, sehr vielen Menschen sehr viel Mittel und Optionen gegeben, um sich zu entfalten, sich zu connecten, zu wachsen. Und das war über ein paar Jahre, finde ich, auch cool so. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass eine Zensur stattfindet auf Social Media, oder ich spreche jetzt halt immer nur von Meta in meinem Fall, die mir ein bisschen Sorgen macht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man jetzt merkt, was der Algorithmus auf Meta eigentlich für eine Macht hat. Weil letzten Endes, also wir werden da ja auch ein bisschen detailliert in so technische Sachen gehen. Letzten Endes, was der Algorithmus ist auf Meta, ist einfach nur der Fakt, dass wir das sehen, was Instagram glaubt, dass wir sehen wollen. Mehr ist es eigentlich nicht. Und das ist dann diese KI, also der Algorithmus, der bezieht sich dann auch auf Geschlecht, auf Ethnie, auf auch den Grad zum Beispiel der Bekleidung oder eben der Nacktheit von Menschen.
Auch auf Körperform, ganz
krass. Auf Körperform, ganz wichtig, Körperform. Und diese Faktoren, die werden dann von dem Algorithmus analysiert und eingeordnet und dann wird halt geguckt, für was interessierst du dich, und das wird dir dann ausgespielt. Und es gibt halt bestimmte Faktoren, die will Meta einfach nicht auf der Plattform haben. Und jetzt das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich, dass Meta politische Inhalte eingrenzen möchte. Du musst jetzt aktiv entscheiden auf deinem Profil, ob du politische Inhalte sehen möchtest, ja oder nein. Da gibt es so einen Button, den du drücken musst, wenn du ein Update gemacht hast. Aber nichtsdestotrotz wird, auch wenn du diesen Button aktivierst, wird trotzdem eingedämmt. Ich glaube, Instagram möchte keine politische Plattform sein, sondern eine Entertainment-Plattform. Und das ist was ich auch auf so einer E-Commerce-Messe gehört habe von TikTok. Da war eine Sprecherin von TikTok da. Ich habe mir so eine Masterclass angehört. Und die meinte, TikTok ist keine Social-Media-Plattform. TikTok ist eine Entertainment-Plattform. Und dann wurden ganz, ganz viele verschiedene Inhalte gezeigt, die TikTok ausmachen. Und das war reines Entertainment, hat mit Politik nichts zu tun. TikTok ist unfassbar erfolgreich, gerade deswegen. Und ich glaube, Meta möchte das auch. Und das finde ich beängstigend. Weil letzten Endes ist es die Plattform, die ich am allermeisten nutze, die nicht nur privat, sondern auch beruflich viel mit meinem Leben zu tun hat, die mich beeinflusst, ob ich das will oder nicht. Also viele Dinge merke ich wahrscheinlich und wir auch überhaupt nicht. Und deswegen macht mir das mega Angst, dass im Prinzip das, was ich konsumiere, nicht von mir selber kuratiert wird, sondern von Meta.
Mhm. Ich finde halt auch, es hat sich so krass verändert.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris.
Tamaris.
Tamaris. Tamaris. Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit. Nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt. Du läufst wie auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht. Ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhatte.
Die ich ja jetzt auch
so habe. Die du mir nachgekauft hast, ja. Obwohl es ja mein Schuh ist. Selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem, aber gut, vielleicht ist das auch Zauberei, ich weiß es nicht.
Vielleicht ist es Zauberei, vielleicht ist Tamaris aber auch einfach eine Brand, die Frauen in jedem Alter eine treue Lebensbegleiterin sein möchte. So schön, weil die Schuhe von Tamaris wirklich sowohl in den Alltag passen, euch auf eurem Spielplatzbesuch begleiten, aber auch Schuhe sind für die ganz besonderen Tage. Ich habe auch letztens bei einer Influencerin gesehen, dass sie auf ihrer Hochzeit Tamaris High Heels anhatte. Und ja, das war keine Kooperation, Leute. Die hat sie sich wirklich ausgesucht.
Weil die bequem sind, weil die geil aussehen.
Du kannst den ganzen Tag darauf rumlaufen, tanzen, alles. Ne? Und es gibt ja auch nicht nur super schicke Schuhe bei Tamaris, die bequem sind, sondern auch geile Sneakers. Ich bin ja so jemand, ich ziehe immer gerne weiße Sneakers an. Mhm. Ich habe inzwischen sogar so verschiedene Sneakers für verschiedene Situationen, weil ich gerne auch auf Veranstaltungen Sneakers anziehe. Dann will ich aber die sauberen anziehen.
Ja, mach ich auch.
Deswegen habe ich jetzt Baustellen-Sneakers und ich habe Ausgeh-Sneakers. Und es gibt bei Tamaris einfach so ein schönes Paar Sneakers und der heißt einfach Sneaker-Weiß. Ihr könnt das einfach schauen auf der Tamaris-Webseite. Es ist so ein Prototyp von einem Sneaker, aber der hat halt so noch so einen Twist, weil wenn ihr nicht ganz weiße Schuhe mögt, dann könnt ihr euch den in Flieder zum Beispiel kaufen, was ich voll die schöne Farbe finde. Und dann hat er einfach so fliederne Stellen. Wie nennt man das? Das sieht gut aus.
Ein Fliederfleck.
Wenn ihr euch jetzt sagt, Mensch, den Fliederfleck von Layla, den möchte ich auch an den Füßen haben, den bekommt ihr bei Tamaris, aber nicht nur das. Es gibt ganze Styles. Ihr könnt euch quasi von Kopf bis Fuß in Tamaris reinschmeißen. Und natürlich gibt es bei uns ein kleines Goodie, denn wir haben einen Code. Damit spart ihr ganze 15% auf tamaris.com. Der Code heißt Vibers15. Alles groß geschrieben. Vibers15. Hey, ich sag euch, diese schwarzen Lackpumps mit dem Riemchen, die braucht wirklich... Jeder braucht die, sogar Layla.
Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Früher.
Ja. Damals. Wir sind ja noch die Influencer-Omas.
Damals gab es das Wort Influencer noch gar nicht.
Da waren wir noch Blogger.
Damals war es halt echt so, dass du Sachen planen konntest, ne? Also ich hab ja mehrere Sachen auch geplant, die irgendwie viral gegangen sind. Und da hat man sich einfach hingesetzt, hat gesagt, hier, das ist das Projekt, man möchte, dass es viral geht. Und dann hat man das einfach umgesetzt, hat es gepostet und man wusste, das wird so viel Aufmerksamkeit generieren, dass es automatisch viral geht. Also irgendwie war das damals so einfach noch, ne? Also zum Beispiel Nippe statt Hetze, ne? Das war ja eine Kampagne, die haben wir geplant und die ist dann genauso viral gegangen, wie wir das dachten. Und es ist genau das passiert, was irgendwie der Fotograf halt damit bewirken wollte. Und ich habe mir irgendwie gestern so gedacht, also wenn man das heute so planen würde und umsetzen würde, dann würde wahrscheinlich einfach gar nichts passieren. Es wäre einfach so, dann gibt's so 30 Likes auf einmal und dann sind die so, ah ja, voll interessanter Ansatz und das war's. Also du kannst es einfach nicht mehr planen. Du kannst die Sachen, die viral gehen, nicht mehr planen. Und du kannst auch nicht mehr durch besonders viel Aufmerksamkeit irgendwie so eine Welle auslösen oder so, wie du das damals konntest. Und das ist ja, also es liegt ja einfach am Algorithmus, der Sachen einschränkt, der Sachen nicht richtig ausspielt und der eben auch, der ist so ein bisschen so wie so, kennst du so Familienmitglieder, die dir nie zuhören, die dir jedes Jahr irgendwie zum Geburtstag irgendwas schenken, was du scheiße findest und du hast schon dreimal gesagt so, ey, seitdem ich 5 bin, finde ich Marienkäfer nicht mehr cool und du kriegst jedes Jahr zum Geburtstag kriegst du was mit Marienkäfern. So ein bisschen so habe ich das Gefühl, ist der Algorithmus inzwischen. Mhm. Mir werden zum Beispiel, wenn ich wenn ich mir Sachen wegen Bademode anschaue oder auch wegen Größen inklusiver Bademode, komme ich automatisch in so einen Algorithmus-Strom rein, dass mir auf meiner For You-Page auf Instagram einfach nur noch so Accounts von Frauen angezeigt werden, die wahnsinnig große Brüste haben, aber die halt eben auch damit Geld verdienen, diese wahnsinnig großen Brüste irgendwie zur Schau zu stellen. Und da komme ich auf einmal so in so einen Strudel rein, aus dem ich dann auch ein paar Wochen dann nicht mehr rausfinde. Man darf dann natürlich da nicht mit interagieren, nicht draufklicken und so weiter. Aber ich denke mir jedes Mal so, krass, ich habe einfach nur nach zum Beispiel Plus-Size-Models geschaut oder so, ne? Mhm. Und dann wusch, einfach bist du drin.
Also ich glaube, mit der Viralität, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube einfach, dass die Aufmerksamkeit sich verändert hat, dass die Leute und vor allem auch jüngere Leute mittlerweile anders trainiert sind, was Dauer und Inhalte angeht. Also, bestes Beispiel, ich habe neulich mich mit einer Bekannten unterhalten, die ist 25 oder 26 und dann, weiß nicht, wir haben jetzt so gesmalltalkt und dann habe ich sie gefragt, so, und was guckst du gerade so für Serien? Was guckst du gerade? Netflix, was machst du heute noch? Und dann meinte sie so, Netflix? Nö, das gucke ich gar nicht. Und dann meinte ich so, okay, Film oder so. Filme? Nee, ich gucke keine Filme. Dann meinte ich so, okay, was machst du mit YouTube, Alter? Bist du meine Oma oder was? Dann meinte sie so, nee, Filme gucke ich nicht, YouTube, nee. Ich gucke TikTok. Und dann war ich so, abends vom Fernseher guckst du TikTok? Ich habe keinen Fernseher, ich gucke TikTok. Und dann meinte ich so, ja, aber, also, guckst du dann 3 Stunden TikTok? Ja. Die Inhalte, die sie aber dann sieht, das sind ja, es ist ja nicht ein Inhalt oder zwei, sondern es sind ja 200 wahrscheinlich, die in ihr Gehirn reinballern. Das menschliche Gehirn ist ja nicht dafür gemacht, so viele verschiedene Inhalte aufzunehmen, zu verarbeiten. Das geht ja überhaupt nicht. Was ich aber sagen will, Viralität muss man ja sowieso erstmal einordnen, weil was ist viral? Also was wäre für dich ein heute virales Video? Für mich ist ein virales Video, um das, ich bilde mir ein, Felix Lobrecht hätte das neulich irgendwann gesagt, ist für mich ein Content, den sogar meine Mutter gesehen hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also wovon ich ausgehen kann, okay, die Exe, die hier gerade einen Cheeseburger zubereitet hat, der hat das Video, darauf spricht mich meine Mutter in 2 Wochen noch an. Dann weiß ich, okay, das ist viral. Das hat dann irgendwie 20 Millionen Views oder so. Oder 10 von mir aus. Ja. Und damals hast du alleine diese Views und diese Reichweite gar nicht gebraucht. Also überleg mal, ich habe damals dieses Pegida-Girl-Video, das ich gemacht habe auf YouTube. Ich meine, wie alt ist das jetzt? Ich weiß gar nicht. 10 Jahre? Das hat, ich glaube, 800.000 Views oder so. Das ist viral gegangen damals. 800.000 Views, das ist nicht so viel. Also vor allem nicht für die ganzen Jahre. Das war aber in allen Medien und jeder Depp hat darüber gesprochen. Aber heute würde dieses Video nicht viral gehen. Das wäre ein TikTok dann, wo man so, würde man vielleicht mal kurz drüber lachen. Und das schickt man sich dann einen Tag weiter, aber it's done. Man spricht da nicht mehr länger drüber. Und das ist auch voll. Für mich, das ist halt, was ich so schade finde. Ich will nicht sagen, dass mein Beitrag mit dem Pegida-Video uns alle super bereichert hat. Aber letzten Endes, das hatte halt irgendwie. Ich habe dieses Video damals nicht ohne Grund gemacht. Ich habe, wie du vorhin auch erwähnt hast, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mich hingesetzt, ich wollte ein Konzept haben, ich wollte was bewirken, ich wollte irgendwas gegen rechts machen, ich wollte was gegen diese Pegida-Scheiße machen und habe mir dieses Video ausgedacht. So. Und das hatte eine Wirkung. Und der Content, den wir aber heute konsumieren, die Leute, ich habe das Gefühl, die wollen gar nicht irgendwie eine Wirkung haben, die wollen einfach berieselt werden. Die wollen Fast Food in ihr Gehirn reinfressen. Nichts anderes ist für mich TikTok und YouTube Shorts und diese ganzen Reels. Ich will nicht alle diskreditieren jetzt. Es gibt tolle Leute mit tollen Inhalten. Aber die große Masse, was wir konsumieren, ist für mich tatsächlich die komplette Verblödung.
Okay. Sehe ich nicht so, muss ich sagen. Ich glaube halt einfach, dass, also aus meiner Perspektive ist es einfach so, dass sehr viele Menschen rausgefunden haben, wie sie guten Content machen können, mit wenig Aufwand. Und dass es deswegen eben auch so schwer ist, jetzt virale Sachen zu haben, weil der Content allgemein so viel besser ist als vor 10 Jahren oder so. Weil vor 10 Jahren konnten sich viele Leute auch nicht vorstellen, überhaupt in eine Kamera zu sprechen im Internet. Oder
auch
vor
die Technik
Jahren.
Überhaupt ja. zu haben, zu schneiden,
also du
wie
hast
schneidet
einfach,
man ein Video?
Wenn sich
wie
da jemand
da
hingesetzt
hin?
Hat und in eine Kamera gesprochen hat, dann sind diese Videos oft viral gegangen, weil die Leute es mega cringe fanden. Da gab es das Wort cringe noch nicht mal, weißt du? Aber wenn ich mir so jetzt überlege, so dieses Tokyo Hotel Girl oder so, ne? Das war also wahrscheinlich eine der ersten, die sich aufgenommen hat, wie sie in eine Kamera spricht und das auf YouTube hochgeladen hat und dann hat sie halt. So, ne? Die ist halt viral gegangen damit, weil Leute sich darüber lustig gemacht haben. Und genauso war das mit den ersten Selfies und so. Die Leute dachten sich so, hä, da stellt sich jemand hin und macht ein Foto von sich selbst. Wie weird einfach, wie krass komisch und wie selbstverliebt und wie, also das muss ja eine psychische Störung sein, wenn jemand sich selbst fotografiert oder selbst filmt. Und jetzt heute ist es irgendwie so voll normal, dass man das macht und niemand sagt mehr so, nicht niemand, aber ne, die meisten Leute haben es irgendwie akzeptiert, dass es einfach so ist. Also es verändert sich einfach krass viel. Aber ja, dadurch, dass wir auch sehr, sehr, sehr viel mehr konsumieren an Social Media, ist unser Klick auch nicht mehr so viel wert wie damals. Weil ich bin mir sicher, ganz viele Leute haben den Computer angemacht, um sich das Pegida-Video, von dem jemand erzählt hat, anzuschauen. Also sind wirklich ins Internet gegangen, um eine
um
Sache
sich etwas
anzugucken.
Ja, das ist heute nicht mehr so.
Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Nee, null. Weil
mir wird das halt in den Feed geballert.
Social Media.
Automatisch. Genau. Der Link kommt, der Klick kommt von der View, das View, die Views, die kommen automatisch, weil sie mir reingespült werden. Und da sind wir wieder bei dem Algorithmus. Ich würde eher eigentlich gerne darüber sprechen, was dieser Algorithmus eigentlich nicht will. Also was der Algorithmus will, das könnt ihr alle in euren Feed sehen. Auf der For You-Page einfach mal nachgucken, was einem so vorgeschlagen wird.
Komm, ich geh mal auf meine For You-Page.
Geh mal auf deine For You-Page.
Wie heißt der eigentlich bei Instagram?
Keine Ahnung, ich habe das hier nachgeplappert.
Ja, eigentlich
Vorschläge
ist es nur die Suche,
vielleicht.
Oder?
Und was siehst du? Ich mach das auch mal.
Okay, ich sag jetzt wirklich ganz ehrlich, was da kommt, ja?
Ja.
Also erster Post ist 10 Fehlstellungen und dann ist dein Kinderfuß.
Okay.
Das ist schon mal so. Zweiter Post ist Maus, ich habe schon für Frauen im Deutschrap gekämpft, da warst du selbst noch ein 6. Fangirl. Und ich glaube, es geht um einen Streit zwischen Juju und Katja Krasavice.
Krasavice, ja.
Krasavice, aber es kann natürlich auch inszeniert sein jetzt, es ist nur so ein Bild, was ich sehe. Ja. Dann ist da ein Video von einem Gelnagel.
Oh ja, da, ja, komme ich auch gleich drauf.
Als nächstes gibt's Babyköpfe. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas Medizinisches, was mit Kindern zu tun hat. Dann ein Video von einer Feder, die in einem Finger steckt und irgendeiner Katze. Und der Rest ist eigentlich Heimwerkerkram.
Okay.
Also ich habe Fliesen, ich habe Bastelprojekte, irgendwelche Teller, die selbst gemacht sind. Und zwischendurch kommt aber immer wieder Baby-Content. Ich bin leider in so einem Mutti-Schwangerschafts-Algorithmus auch drin auf Instagram. Und anscheinend scheint es auch immer noch zu funktionieren, dass ich so viel davon bekomme. Wo ich ja selbst gar keinen Mutti-Content mache und auch nicht so viel in Folge.
Also bei mir sind auch sehr viele Gelnägel zu sehen. Also wirklich extrem viele. Ich gucke mir aber auch sehr viele Gelnägel an, weil ich die immer zu meinem Nagelstudio mitbringe und kleiner Spoiler, ich habe noch nie diese Nägel bekommen. Die sagen jedes Mal sagt sie, ja, machen wir so. Und dann sieht es halt, ist es einfach komplett anders. Aber ich gebe nicht auf. Also ich speichere mir die auch immer ab. Das ist übrigens auch was, wo man den Algorithmus extrem füttern kann. Also wenn man sich etwas abspeichert, dann kann der Algorithmus wahnsinnig gut lernen, was du gerne magst oder anscheinend in irgendeiner Form für interessant hältst. Weswegen mir auch sehr viele Memes angezeigt werden. Ich liebe Memes. Hier unter anderem auch Schlagzeilen von Oliver Pocher. Ah, Oliver Pocher möchte Interessantes über Stefan Raab auspacken. Okay, also man sieht, ich stehe auf Trash, möchte alles über die High Society Deutschlands wissen. Dann habe ich hier einmal Ina Müller, die über Schönheits-OPs redet. Hier habe ich Claudel Deckert, die auch ihr Geheimnis über die Altersentschleunigung anscheinend erzählt. Also hier hat man mich anscheinend. Mhm. Und sehr viel koreanische so Slapstick-Videos, die so auch teilweise so ein bisschen so Takeshi Kase-Style. Ich bin großer, also nicht Korea, Südkorea ist das natürlich, südkoreanischer Content. Habe ich irgendwie ein Fable für. Das hat Instagram anscheinend auch schon gemerkt. Ich habe sehr viel Teddy-Content. Also Teddy Teclebran, weil ich einfach krasser Fan bin, da mir alles mögliche mal abspeichern, damit ich es mir 5000 Mal hintereinander anschauen kann. Also mein Feed sieht hier eigentlich ganz gut aus. So, was wird durch den Algorithmus gesperrt? Also viel interessanter ist, was sehen wir eigentlich nicht und warum nicht? Instagram macht das so. Instagram filtert problematische Inhalte rein durch künstliche Intelligenz aus. Und diese künstliche Intelligenz, die ist natürlich noch nicht perfekt. Also die ist ja auch noch, was die Menschheit betrifft, noch relativ neu. Deswegen muss die erstmal lernen, was eigentlich auf Meta nicht sein darf. Und dafür braucht diese KI aber genug Daten. Weil die KI muss ja erstmal sehen, also muss ja erstmal Bilder und Inhalte sehen, die dort nicht sein sollten. Die KI kann zum Beispiel kann Sachen einfacher erkennen als andere. Also was die KI extrem gut analysieren kann, sind Nacktheit. Das geht vor allem durch so eine Berechnung, wie viel Haut zum Beispiel in einem Bild zu sehen ist. Das ist relativ einfach auch zu testen. Ihr müsst einfach mal ein Bild hochladen, wo man fast nur Haut sieht. Das muss auch nicht unbedingt nur eure Muschi sein. Es kann auch unproblematischere Teile sein für Instagram. Das ist auf jeden Fall schon so, dass es sein kann, dass es gesperrt wird, weil es da rein um Haut geht. Da sind wir übrigens überhaupt darauf aufmerksam geworden bei Buds, weil wir natürlich Überraschungen machen, Unterhosen, wo sind die Unterhosen? Am Arsch. Wir machen viele Close-Ups von Ärschen, das findet Meta aber überhaupt nicht gut, auch wenn die eigentlich super harmlos sind, werden die aber weggesperrt. Bei Videos, weil sich jetzt nämlich viele fragen, ja, aber ich habe wieder ein Reel gesehen, wo Unterhosen von Ärschen abgerissen werden, warum darf das denn sein? Bei Videos und vor allem bei Reels ist es für den Algorithmus, beziehungsweise für die KI, es geht ja hier um die KI, viel schwieriger, diese problematischen Inhalte zu analysieren. Das ist einfach technisch gesehen im Video noch schwieriger als auf Bildern. Weswegen hier bei Reels und bei Videos generell die Plattformen darauf angewiesen sind, dass die User diese Videos melden. So. Und das Problem ist, dass halt solche Massen sind an Meldungen, kann man sich ja vorstellen. Ich muss ja auch manchmal was melden. Und dann kriegt man oft die Nachricht, ja, wir konnten hier nichts erkennen, weil die KI das oft nicht geschnallt hat. Also es ist nicht automatisch so, wenn du was meldest, dass es direkt auf dem Schreibtisch von Mark Zuckerberg landet und der das dann freischaltet, was? Sondern das sind automatisierte Prozesse. Und es gibt aber tatsächlich Menschen, die ab, ich weiß leider nicht, ab welcher Stufe, weil Meta super intransparent ist, was den Algorithmus und auch die KI angeht. Also es gibt einen Punkt, an dem Menschen an einem Computer dann sitzen und diese ganzen Inhalte checken. Also wir hatten zum Beispiel den Fall, dass Bilder gesperrt worden sind, wo wir der Meinung waren, die sind harmlos gewesen. Ich kann auch halt erklären, was das dann für Bilder waren. Wir haben dann beantragt, dass das gecheckt werden soll. Dann hieß es, nein, wird nicht entsperrt. Dann kann man das einreichen bei Meta. Dann wird es von einem Menschen gecheckt und der kann es dann freischalten. Und jetzt kommt die Krux. Wer sind diese Menschen, die diese Inhalte annehmen oder freischalten oder ablehnen? Das ist nicht Jutta 44 aus Gütersloh, sondern das sind oft Menschen, die, also Männer vor allem, es sind hauptsächlich Männer. Und das sind Menschen, die vielleicht auch ganz andere Wertevorstellungen haben als wir. Und wenn ich dann natürlich dann hinkomme und sage hier, das ist eine Frau, die redet halt gerne über Sex und die möchte gerne über ihre Schamlippen reden, weil das ist wichtig, dann kann es sein, dass der Typ halt da sitzt und denkt, nee, das möchte ich nicht, dass diese Inhalte gesehen werden. Und das ist ein Problem, wenn es dann wirklich dann dazu kommt. Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, warum gibt's aber dann, also wenn das der Fall ist, warum gibt's dann diese ganzen sexualisierten Inhalte? Weil die gibt es ja. Da sind wir wieder bei der Regel, dass wir nun mal das sehen, was Instagram glaubt, dass wir sehen wollen. Und du hast es ganz schön beschrieben. Wenn man zum Beispiel jungen Frauen folgt oder sich für Bikini-Mode interessiert, weil man es eben wie du beruflich macht, dann werden einem automatisch auch diese Inhalte angezeigt. Übrigens auch mit Minderjährigen, weil die KI nicht entscheiden kann, ist der Mensch 12 oder ist der 22? Weil es einfach noch nicht so krass entwickelt ist. Und deswegen muss man darauf achten, dass es weniger bei Bildern, weil Bilder werden super schnell aussortiert. Das ist vor allem bei Reels das Problem, also Videos.
Ja, also ich hatte es vor allem gesagt, auch weil mir vor allem dann Accounts angezeigt werden mit Frauen mit sehr großen Brüsten oder so, ne? Auch so sehr großen Hintern und die dann aber super, eine super schmale Taille haben oder so. Also so ganz spezifisch bin ich dann in so einem Strom drin. Offensichtlich bin ich jetzt gerade nicht in dem drin, aber ich habe jetzt auch gerade schon länger keine Models mehr gesucht oder so. Aber was halt auch ganz krass ist und was ich früher auch immer wieder festgestellt habe, also nackte Haut ist ja cool für Instagram. Aber sobald es um mehrgewichtige nackte Haut geht oder große Brust, die nur wenig bedeckt ist, ich rede jetzt noch nicht mal von Nippeln oder so, da ist der Algorithmus und die Leute, die das dann überprüfen, auf jeden Fall auch anders eingestellt als, also so eine Kendall Jenner, die kann auch mal Nippel zeigen, sage ich mal, ne? Das ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn jetzt eine Lizzo viel Haut zeigt, dann hat die bestimmt mehr Probleme als eine Kendall Jenner. Und also da gab es auch super viel Kritik in der Vergangenheit, auch Rassismuskritik, auch ne, was Körperinklusivität angeht und so. Da wird auf jeden Fall mit unterschiedlichem Maß wird da bestimmt, was draufbleiben darf und was nicht. Und ich habe, seitdem ich Instagram habe, soweit ich mich erinnern kann, nie irgendwie Nippel gepostet oder nie explizite Nacktheit gepostet, aber ich habe früher auch Modelfotos zensiert gepostet und die wurden auch immer alle gelöscht. Und meine Modelfotos, die waren ja größtenteils so, dass ich ja einfach da stand. Also es ist noch nicht mal irgendwie so, es war noch nicht mal irgendwie so eine besonders laszive Pose oder so, sondern meistens einfach nur ne, Nacktheit und keine Ahnung, ich stand auf einer Leiter. Ciao. Und trotzdem wurden die gelöscht. Ich habe das übrigens mit Muniac auch so, dass wir so gut wie keine Werbeanzeigen schalten können. Und bei uns haben die Models ja noch mehr an, weil es so voll oft Badeanzüge sind. Aber ne, teilweise auch mehrgewichtig. Und dann kommen wir sofort in so ein Ding rein, wo wir halt für Werbeanzeigen gesperrt werden.
Ja, also es ist sehr auffällig.
Und wenn man das dann, genau, wenn man das dann, du kannst dann Einspruch einlegen. Und ich habe ein paar Werbeanzeigen auf Instagram, wo ich Einspruch eingelegt habe. Und ich kann dir sagen, die wurden immer noch nicht beantwortet.
Ja, das ist kann ich auch direkt empfehlen, es nicht zu tun. Also wenn Werbeanzeigen, das ist jetzt sehr business-talkig hier, aber wenn Werbeanzeigen abgelehnt werden, einfach nicht mehr ausspielen. Weil
einfach akzeptieren.
Ja, weil tatsächlich das so ist, dass wenn man dann dagegen vorgeht, dann kriegt man Ich arbeite nicht bei Meta. Ich weiß nicht, ob das die richtige Begrifflichkeit ist, aber wir haben es ja schon tausendmal ausprobiert. Wenn man Werbeanzeigen hochlädt auf Meta, die von Meta abgelehnt werden, kommt man in eine Art Muster anscheinend von Meta, wo man noch mehr beobachtet wird. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr Anzeigen oder noch mehr Dinge, die du da hochlädst, declined werden, ist größer. Also ich will nicht sagen, die haben dich irgendwann auf dem Kieker, aber es fühlt sich halt eben schon so an.
Aber das sind ja dann auch wieder diese Verschwörungstheorien, ne? Also ich verstehe
das. Das ist ja keine Verschwörungstheorie. Wir haben einen Shadowban dadurch.
Aber du weißt nicht, ob es wegen den Werbeanzeigen ist. So, weil es kann ja auch sein, dass super viele Fotos von euch gefleckt wurden. Also von Meta
gefleckt
wurden.
Wir dürfen weiterhin Werbeanzeigen schalten. Man hat so ein Punktesystem bei Meta. Wenn man einen Business-Account hat, dann sieht man quasi rote oder grüne Punkte. In unserem Fall sind das halt 2 rote Punkte und 3 grüne Punkte. Und dann steht dann halt quasi dein Profil, also da sind Bilder, die haben wir unsichtbar gemacht. Da hast du gegen unsere Regeln verstoßen. Also du kannst das schon sehen, was quasi falsch ist. Aber dir wird nicht gesagt, wie in unserem Fall, was der Shadowban ist. Shadowban bedeutet, dass du neuen Usern nicht vorgeschlagen wirst und diese neuen User dich auch nicht finden können. Und auch Menschen, die dir folgen, wenn sie zum Beispiel Buds auf Instagram eingeben, Buds nicht an erste Stelle kommt, obwohl du die Brand eingibst, und dass die Dinger, die Inhalte nicht mehr in deinem Feed landen. Das ist für uns natürlich absolut mega geschäftsschädigend, wenn man uns nicht mal mehr finden kann. Das ist tatsächlich eine Katastrophe. Was sehr auffällig ist, dass vor allem Klischees von normschönen Frauen gezeigt werden und gepusht werden, auch in Unterwäsche tatsächlich, teilweise auch in sehr, sehr, sehr knapper, aufreizender Unterwäsche, weil der Algorithmus weiß, dass es geklickt wird. Und viele Klicks bedeutet viele User bedeutet viel Geld. Diese normschönen Frauen sind anscheinend, das ist jetzt von mir aus eine Verschwörungstheorie, aber anders kann ich es mir nicht erklären, die sind okay. Die werden erlaubt. Ich sehe solche Inhalte jeden fucking Tag. Egal, ob das auf dem Bild ist oder im Reel ist oder sonst was. Und bei uns werden zwar auch normschöne Frauen gezeigt, aber eben auch Körper in allen Formen und Hautfarben. Und ich kann anhand 3 Beispielen sehr genau sagen, was zum Beispiel gesperrt wurde, einfach um zu zeigen, wie paradox das ist. Ich habe gerade vor der Podcast-Folge nachgeguckt, welche 3 Bilder als letztes gesperrt worden sind. Das erste Bild ist ein Model angezogen. Die sitzt auf dem Stuhl, die hat ein weißes Tanktop an, die hat eine Baggy-Jeans an. Der erste Knopf der Jeans ist aber offen. Man sieht, Überraschung, eine Unterhose, weil wir Unterwäsche machen. Und sie hat im Mund ein Lolli. Das siehst du aber gar nicht richtig, weil die sich nach hinten beugt. So, das wurde gesperrt, weil es anscheinend laut der Nachricht, die wir dann dadurch bekommen haben, in einem sexualisierten Kontext ist. Die Frau ist komplett angezogen. Die hat nicht ein Dildo im Arsch. Sorry, das ist einfach ein stinknormales Bild, aber offensichtlich ist es ein Bild einer selbstbewussten Frau. Also so scheint es zumindest. Wurde aber abgelehnt. Dann, habe ich vorhin schon mal angesprochen, Hintern. Nahaufnahme von einem Hintern. Man sieht einfach nur die Kurve und ich habe das Martis draufgelegt beim Shooting. Abgelehnt. Nicht mal abgelehnt, gesperrt. Darf nicht gezeigt werden. Und das dritte, und das finde ich ehrlich gesagt das Traurigste, dass das abgelehnt wurde, ist ein Reel. Und wir haben ja heute schon gelernt, ein Reel ist schwieriger für die KI sowieso schon zu bewerten als ein Foto. Also Fotos werden einfacher weggesperrt. Dieses Reel zeigt ein Model in Größe 2XL, 3XL. Und es passiert in dem Reel nichts, also wirklich gar nichts, was irgendwie in einem sexuellen Kontext gebracht werden könnte. Sie guckt mal ernst. Und guckt, sie lacht auch mal ganz doll, aber es ist null in einem sexualisierten Kontext. Und warum ich die Größe sage, ich bin mir 100% sicher, dass es daran liegt, dass dieses Model eine 2 oder 3 XL trägt und sie ist schwarz. Ja. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr großer Faktor ist, weswegen ich das so problematisch finde.
Ja, voll. Ich kann mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, dass das genau so ist. Weil, also ich hab mich da früher auch aus einer ganz anderen Perspektive drüber aufgeregt, weil ich damals das Gefühl hatte, ne? Ich war ja damals, weil ich ja das Body Positivity Model.
Ja.
und da gab es nämlich echt nur einfach so Größe 34, 36 überhaupt zu sehen auf Instagram, die irgendwie im Bikini gepostet haben oder so. Und da hatte ich auch schon das Gefühl, dass es irgendwie, dass viele Sachen einfach krass gesperrt werden, weil ich keine 34 hatte. Und ich meine, ne, ich war nie irgendwie wirklich mehrgewichtig oder so. muss man auch dazu sagen. Aber ja, deswegen, also ich glaube auch, dass sich das wahrscheinlich nicht verbessert hat die letzten Jahre, sondern dass es eher krasser geworden ist. Dann kommt halt noch hinzu, dass ne bei Brands, der Content, der wird schon auch anders ausgespielt,
ja,
als wenn du einen privaten Account hast. Und
Instagram ja, will es ist keine werblichen Inhalte haben, außer du bezahlst dafür.
Außer du bezahlst dafür, ja. Ich meine, es macht auch irgendwie Sinn, ne? Weil ich Instagram und würde ein bisschen kapitalistischer denken, würde ich wahrscheinlich auch sagen, so, ey, hört auf, so erfolgreich zu werden mit meiner Plattform, ohne mir davon was abzugeben. Ja. Aber ja, es ist halt mega scheiße einfach, wenn man so viel Arbeit und Liebe reinsteckt in Social Media Content für seine Brand. Ey, es ist auch wirklich, ne, wir schneiden teilweise Videos und drehen teilweise so aufwendig Videos, die dann einfach niemand sieht und dann machst du einen 3-Sekunden-Trend mit und das ja. Video ist einfach, hat dreimal so viel Views wie die anderen Sachen, wofür du auch Geld investieren musstest. Es ist einfach unfair und dieser Algorithmus hat uns einfach so richtig so in eine Chokehold. Ich merke das auch einfach. Ich mache jetzt auch Sachen, die hätte ich, glaube ich, vor 4 Jahren nicht gemacht. Die hätte ich, glaube ich, vor 4 Jahren blöd gefunden. Aber du versuchst natürlich auch so ein bisschen rauszufinden, was gut funktioniert. Und ich würde jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, nur noch Sachen machen, die gut funktionieren, von denen ich weiß, dass es besser ist. Aber mein Social-Media-Verhalten verändert sich auf jeden Fall auch als Influencer. Und das ist ja auch klar. Also Meta sagt ganz oft, dass Werbeanzeigen genauso viel ausgespielt werden wie andere Sachen. Und
stimmt
oder das, ne, wenn du Werbung machst auf Instagram. Aber ich sehe das halt immer. Ne? Also bei mir
fast die Hälfte.
Es ist teilweise sogar noch weniger inzwischen bei mir ja. als die Hälfte. Und du kannst es halt nicht
an
mehr so
Views,
gut
ne,
einschätzen.
Alle.
Genau, an Views, zum Beispiel Story-Views, wenn du jetzt Werbung in der Story hast. Und klar liegt das bestimmt auch ein bisschen daran, dass Leute halt einfach von Werbung so zugeballert werden und dass sie dann halt skippen, was ja auch den Algorithmus beeinflusst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Einzige ist, weil es wirklich so einen krassen Unterschied macht. Und das ist natürlich wirklich auch so für viele Leute ein krasses finanzielles Problem. Insgesamt ist die Branche eh schon nicht mehr in den goldenen Corona-Jahren, sag ich mal. Mhm. und also dadurch, dass halt ne, Inflation und die Leute haben weniger Geld, merkst du das 1:1 eigentlich auch, wenn du so Social-Media-Werbung machst, dass da das Budget halt auch krass sinkt bei den Brands. Aber wenn dann halt auch noch der Algorithmus dazu kommt und du halt auf einmal Zahlen abgeben musst, ne, die absolut nicht das sind, was man vereinbart hat, das ist schon irgendwie weird, in welcher Situation du dich auf einmal befindest, weil egal wie wenig du irgendwie auf äußerliche Bestätigung aus bist, das ist ja irgendwie dein Job, dass du dann ablieferst. Und dann überlegst du dir natürlich ganz genau, also ich überlege mir inzwischen ganz genau auch, wie ich Werbung integriere, so dass sich halt niemand irgendwie verarscht vorkommt, aber trotzdem irgendwie ich so die Zahlen einigermaßen halten kann. Und ich merke einfach, wie das mich verändert auch.
Hm. Ja, ich meine, für mich war Influencer-Werbung schon immer einfach Werbung. Ich war nie die Person, die also es gibt ja Influencer, die das dann so super natürlich in den Alltag integrieren. Für mich war Werbung immer Werbung. Ich habe Werbung schon immer als Werbeunterbrechung gesehen und versuche das auch ganz klar vom Rest des Contents abzugrenzen, weil ich alles andere, also für mich persönlich albern finde.
Ja, aber alles andere ist auch illegal, muss man dazu sagen, ne? Also du kannst ja nicht irgendwie das nicht abgrenzen vom anderen Content.
Lass uns mal bitte über Kinder bzw. Minderjährige sprechen, wenn man den Algorithmus bedenkt. Denn das ist was, was mir natürlich als Persönlichkeitsrechte von Kindern Retterin sehr am Herzen liegt. Und zwar habe ich ein Zitat von einer Metasprecherin dabei, was ich sehr interessant finde. Denn die sagt, wir erlauben keine Inhalte auf Instagram, die mit dem Missbrauch oder der Gefährdung von Kindern in Zusammenhang stehen und haben strenge Richtlinien in Bezug auf Nacktdarstellungen von Kindern. Ist das aus einer E-Mail? Wir entfernen Inhalte, die Kinder explizit sexualisieren. Subtilere Formen der Sexualisierung, wie beispielsweise das Teilen von Bildern von Kindern in Verbindung mit unangemessenen Kommentaren, werden ebenfalls gelöscht. Und I'll tell you something, it is a fucking lie. Also es stimmt einfach nicht. Das ist vielleicht das, was sie sich selber für sich wünschen. Vielleicht manifestieren die das auch den ganzen Tag. Aber es ist einfach, es entspricht nicht der Realität. Es gibt eine Studie vom Wall Street Journal und die haben gesehen, dass gerade wenn du jüngeren Frauen zum Beispiel folgst, also vor allem Frauen, die vielleicht sexy sind oder aber auch Turnerinnen sind oder Yoga machen, Cheerleading machen oder so, dass du automatisch in einen Algorithmus reinkommst, dass dir Accounts angezeigt werden mit Reels, vor allem, weil Fotos haben wir ja schon gelernt, sind einfacher von der KI zu sperren und zu analysieren, mit Minderjährigen. Und es gibt ein hochgradiges Sicherheitsproblem bei Meta, was diese sexualisierten Inhalte von beziehungsweise eher mit Minderjährigen betrifft. Denn hier sind oft so Videos gemeint, es gibt viele Menschen, die zum Beispiel Videos von Turnerinnen, minderjährigen Turnerinnen schneiden und quasi die Szenen, wo die zum Beispiel dann Spagat machen oder in die Grätsche gehen oder bestimmte Übungen machen, die einen sexualisierten Kontext zulassen für gewisse Personengruppen, die das zusammenschneiden und dann halt in neuen Reels hochladen. Letzten Endes ist der eigentliche Content ja nicht sexualisiert, wird aber sexualisiert. Und das ist ein Problem, was Meta einfach noch nicht im Griff hat. Und ich finde, solange das nicht, so kann ich es nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, solange Meta das nicht im Griff hat, dürfte Meta nicht gar nicht existieren. Aber das geht natürlich nicht. Aber ich finde das schon hardcore, dass man quasi keinen Nippel hochladen kann, weil der innerhalb von 3 Sekunden weggesperrt wird. Und dann aber Kinder und Minderjährige in so einer sexualisierten Form ganz frei zugänglich auf der Plattform sein können.
Ich frage mich aber auch, also wie die das machen sollen, weil da kommt es ja auch voll krass auf den Kontext an, ne? Weil ja, du kannst ja nicht also Videos von Cheerleaderinnen sperren, aus Angst, dass die missbräuchlich angeschaut werden.
Und jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt. Es ist der Kontext. Und das ist was die KI noch nicht kann. Das hat die noch nicht gelernt. Weswegen auch dieses Bild, von dem ich vorher sprach, dieses Model, das angezogen ist und sich einfach nur nach hinten lehnt, was anscheinend für irgendwas da zu sexy ist, Instagram oder Meta kann den Kontext noch nicht verstehen. Dass die gerade keinen Orgasmus hat, weil sie einen Lolli im Mund hat. Und dass ein turnendes Mädchen, dem die ganze Zeit in den Schritt gefilmt wird, dass das kein normales Turnvideo mehr ist.
Voll. Ich meine, es geht ja auch so, gerade bei so Accounts, die auch über Sex sprechen, ist es halt auch absurd, weil
schrecklich.
Die Accounts, die wirklich so sexuelle Inhalte anbieten, sage ich mal, ja, ne, auf anderen externen Seiten, die würden nie über Sex an sich sprechen, sondern würden eher so Richtung Sexy Talk gehen oder so.
Ja.
Und trotzdem werden Inhalte gesperrt und werden weniger ausgespielt von Leuten, die wirklich explizit über Sex aufklären. Und ich habe tatsächlich, lustigerweise habe ich gestern unseren Besser als Sex Instagram-Account wiederbekommen. Liebe Grüße. Ja. Ich will hier gar nicht so schlecht über Meta sprechen. Sie haben uns sehr geholfen anscheinend. Es war auch nicht das erste Mal, dass der gesperrt war, glaube ich. Aber ich dachte mir letztens so, wo ist der eigentlich hin? Und dann gucke ich so in meine E-Mails und kennst du das? Ich kriege am Tag ungefähr 20 E-Mails von so Fake Instagram Meta Dingern.
So jetzt hier, klicken und freischalten.
Genau, dein Account wird gesperrt. Bitte gib hier deine ganzen Daten ein, damit das verhindert wird. Und das Problem ist, ich habe nicht gesehen. Ich habe vor 3 Monaten anscheinend E-Mails bekommen, dass der besser als Sex Account gesperrt wird.
Und oh, scheiße.
Spam oder Scam.
Aber wegen dem Namen besser als Sex?
Also er wurde auf jeden Fall gesperrt wegen dem Anbieten von sexuellen Dienstleistungen.
Dienstleistungen sogar.
Ja. Mhm. Und so wie das formuliert war, habe ich mir vorstellen können, dass es sowas war, also du darfst ja auch nicht, wenn du einen OnlyFans-Account hast, auf Instagram sagen, hier geht auf meinen OnlyFans-Account, da könnt ihr meine Titten sehen, wenn ihr Geld bezahlt. Das darf man nicht, weil das ist dieses Anbieten von sexuellen Inhalten oder Dienstleistungen. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Formulierung, aber irgendwie sowas in der Art. Und weil da ja Sex im Namen schon drinsteht, weiß ich auch, dass wir in so einen anderen Algorithmus gekommen sind, wo also dieser Account hat einfach täglich Nachrichten bekommen von irgendwelchen Leuten, wo es um Sex ging, wo ich mir so denke, hä, aber wenn die einmal wirklich geguckt hätten, dann hätten sie gesehen, da ist nichts, ne?
Ja.
Also deswegen, also da war auch waren irgendwelche Bots oder so, die diesen Account auch immer so bombardiert haben. Aber er wurde dann halt einfach gelöscht wegen, ja, wahrscheinlich weil Sex im Namen steht, würde ich sagen.
Crazy.
Jetzt wurde er, und ich habe es einfach verpasst. Ne? Du hattest 3 Monate Zeit, da Einspruch gegen einzulegen. Und ich habe es einfach verpasst. Und irgendwann habe ich einfach nur noch so die E-Mail gesehen und war so, oh. Da stand dann so, ihr Account wird jetzt endgültig gelöscht.
Oh Gott.
Ja, aber zum Glück, also es gibt dann auch noch Leute, die man theoretisch auch manchmal erreicht, wenn man Glück hat. Und dann können die den halt wieder aus der Versenkung holen. Aber ja, es war jetzt auch nicht so wichtig, dass der noch existiert. Es war einfach nur so ein bisschen blöd. Und vor allem, da ist ja gar nichts. Und ich bin ja selbst so, dass ich auf meinem Account noch nicht mal das Wort Sex sage, auch wenn ich irgendwie Werbung mache für irgendwelche Aufklärungsplattformen oder so. Versuche ich das zu umschreiben in den Briefings, die ich bekomme zu diesen Sachen. Steht das schon drin, dass man das nicht sagen soll? Und es ist einfach auch schwierig, weil das ist für mich auch so dieses Amerikanische, dass eben Aufklärung automatisch genauso sexualisiert wird, wie wenn du irgendwie sexuelle Inhalte anbietest. Oder teilweise sogar noch mehr. Mhm. Das ist was ich auch super gefährlich finde, weil so passiert eben auch leider vieles, was wir nicht wollen. Also was ich nicht möchte, dass durch irgendeine Art von Unwissenheit und fehlendem Wissen Leute in schlechte Situationen geraten.
Ja, einfach, weil sie es nicht mehr mitbekommen. Ich finde es aber nicht nur das. Ich finde, was eigentlich für mich extrem schade ist, ist, dass ich eine Zensur erlebe, die ich selber gar nicht richtig mitbekomme. Also, dass die Inhalte, die ich konsumiere, so für mich vorsortiert und selektiert werden, mit einer gewissen Sprache auch, die ja dann auch in Ordnung ist und möglichst harmlos ist. Und das ist das, was ich mir täglich ins Gehirn reinballer, und das macht mir irgendwie Sorgen. Es gibt einen ganz, ganz tollen Artikel von Lisa Ludwig in der finalen Ausgabe von der Vice, Rest in Peace, liebe Vice, auch Teil meiner Jugend, die Vice, ist super schade, dass das zu Ende geht jetzt. Was die Vice wirklich für mich früher immer war, sehr... Also erstmal super cool, es war immer zu cool für mich. Ich habe mich ein paar Mal auf ein Praktikum beworben, ich bin nie genommen worden. Es war das coolste Medium für mich, es war immer ein bisschen nischig, es war super cool, progressiv, absurd, manchmal pervers. Es war einfach, man hat in Abgründe gucken können, aber es wurde nicht so vorselektiert. Also es war halt, ja, man hat halt auch mal in Bereiche reinschnuppern können, die andere Medien überhaupt nicht berührt haben, einfach weil sie zu nischig sind oder zu absurd. Und die hatte mich mit einer Punchline gekriegt, also Lisa Ludwig, weswegen ich den Artikel dann auch sofort gelesen habe. Und zwar sagt sie, was für eine Welt das ist, in der sich selbst junge Menschen nicht mehr trauen, Sex in eine Handykamera zu sagen, weil sie glauben, durch Selbstzensur den strengen Maschinen zuvorzukommen. Nun ja, die Realität. Diesen Artikel kann ich euch wahnsinnig empfehlen. Einfach mal googeln, weiß. Genau, können wir verlinken, dass wenigstens der mal gelesen wird. Aber daran sieht man einfach, dass es geht auch nicht immer nur um Sex, aber es geht ja um viel banalere Sachen. Also einfach Themen, die Meta einfach nicht auf der Plattform haben will. Auch Drogen oder Gespräche über Geschlechtsteile oder über irgendwelche Selbstexperimente. Nischige Themen, die bringen halt keine Kohle. Wenn es ein bisschen abgefuckt ist oder sobald es bold wird, ist es halt einfach nicht, es bringt kein Geld. Und das, was Meta natürlich antreibt, ist Geld. Alles, was, das ist auch wieder ein Zitat von einer Doku-Reihe, die ich euch jetzt leider nicht sagen kann, weil ich sie vergessen habe. Aber wenn du nicht dafür bezahlst, dann bist du das Produkt. Und das muss man sich immer wieder vormachen, wenn man eine Plattform wie Meta benutzt. Die Inhalte, die ihr da seht, die alle kostenlos sind. Wenn die kostenlos sind, dann bist du selber das Produkt.
Aber mich würde es trotzdem noch interessieren, Toya, du bist jetzt so ein bisschen meiner Frage aus dem Weg gegangen. Aber gibt es irgendwas, was
Grund.
Du... Okay, dann schneiden wir es sonst raus.
Nee, erzähl, ich hab's vergessen.
Gibt es irgendwas, wo du merkst, dass sich dein Verhalten auf Social Media krass ändert, weil du weißt, dass... dass du sonst weniger ausgespielt wirst?
Ja, oder natürlich.
Nicht nur du als Toya-Girl, sondern auch mit deinen Brands und so. Also merkst du das auch so krass irgendwie?
Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt an Buds denke zum Beispiel, ist es ganz klar, dass wir Inhalte überhaupt, wir konzipieren von der Wurzel schon Inhalte so, dass wir wissen, das kann auf Meta gesehen werden. oder wird nicht gesperrt. Also vor allem jetzt nach den letzten Monaten. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Reihe geplant, wo wir uns sehr viele Gedanken darüber gemacht haben. Da ging es halt um Ärsche, ja, wir machen Unterhose. Ja, können wir nicht machen, weil das wird kein Mensch sehen. Und das ist dann einfach Perlen vor die Säue. Das so zu Bartz und zu meiner persönlichen Entwicklung. Ich bin viel softer geworden. Ich war definitiv früher provokanter, kontroverser, lauter, hatte mehr Bock, mich auch so an gesellschaftskritischen Dingen abzuarbeiten. Habe ich keinen Bock mehr. Ich sag's dir ganz ehrlich, weil man abgestraft wird durch scheiß Klicks, die Reichweite wird gedrosselt. Ich hatte letzte Woche, weil ich einfach in diesen Strudel dann reingeraten bin, ich hatte ganz viel recherchiert zu dem zum Vorsitz der UN-Frauenrechtskommission durch Saudi-Arabien und habe wahnsinnig viel recherchiert, habe mich mit zwei Frauen auseinandergesetzt, die da im Knast sitzen, die für Frauenrechte in Saudi-Arabien einstehen und jetzt im Knast sitzen, teilweise für 34 Jahre. Und
was waren die anderen Frauenrechte?
Das waren andere, die kennen wir noch nicht. Das sind die anderen Frauenrechte. So, und das ist irgendwie so perfide alles für mich gewesen. Also auch, weil nur kurze Anekdote nur zu diesem Saudi-Arabien-Case. Diese Frau, die für 34 Jahre in den Knast gekommen ist, die hat was getwittert. Sie war selber keine Frauenrechtsaktivistin, sondern die hat was geteilt von einer Frauenrechtsaktivistin. Sie selber hatte 2000 Follower oder so auf TikTok. Nicht auf TikTok, auf Twitter. Also wirklich nicht viel. Und man hat sich dann gefragt, also Medien haben sich gefragt, wie ist denn Saudi-Arabien überhaupt auf diese Frau gekommen? Also wie können die denn überhaupt rausfinden, für jemanden, der nur 2000 Follower auf Twitter hat, dass die was teilt und die kommt dann in den Knast? Wie kann das sein? Und dann haben die rausgefunden, dass einer der größten Teilhaber von Twitter, das ist ein Milliardär aus Saudi-Arabien. Und Twitter, jetzt X, hat sich nie dazu geäußert, aber es ist natürlich schon sehr auffällig, dass wenn dort auch so viel Geld drin liegt, dass sie natürlich auch einen Einfluss darauf haben, wie Leute überwacht werden und auch rausgefischt werden können, wenn etwas gegen eine Regierung gesagt wird. Und das ist alles so düster. Und das habe ich auf Instagram geteilt und habe dann auch was dazu aufgenommen und so. Und ich wurde dadurch so abgestraft. Ich konnte das live mitverfolgen, wie einfach meine Reichweite eingebrochen ist, weil ich darüber gesprochen habe. Und das ist einfach so deutlich zu sehen, was das mit einem macht. Und weißt du, dass in mir drin kommt da kein Feuer, dass ich mir jetzt denke, jetzt erst recht, jetzt baller ich euch das wochenlang um die Ohren, dass ich das unfair und ungerecht finde und scheiße finde, dass die das in der Frauenrechtskommission sitzen, sondern es ist so, ja, fuck it, ich resigniere dann. Denk mir, ja, fuck it, dann soll es jemand anders machen. Dann sollen sich andere darüber aufregen, ich mach's nicht mehr, weil es schadet mir. Und was ist das für eine Konsequenz?
Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe bei Daria auf Instagram gesehen, dass sie jetzt ein neues Format hat. Das heißt
Ass and Activism.
Ass and Activism.
Ja, das ist geil.
Mit Arsch gegen den Algorithmus, wo sie jetzt immer so leicht bekleidet oder in Bikinis oder Unterwäsche über Themen spricht, die ihr wichtig sind, also größtenteils so politische Sachen. Und fand das sehr lustig, aber auch irgendwie sehr traurig. Und
ja.
Weil im Endeffekt, weißt du, also vielleicht ist das ja echt so die Zukunft jetzt von Online-Aktivismus, dass man halt irgendwie immer beides bespielen muss. Und ich habe mir so vorgestellt, wie das am Anfang noch so ist, so, lustig, Daria hat das jetzt gemacht und vielleicht kopieren das dann ein, zwei Leute. Und auf einmal, weißt du, so wie mit dem ersten Selfie, auf einmal müssen alle Selfies machen, damit überhaupt irgendwas passiert. Und stell dir vor, wir müssen jetzt alle irgendwie, ich meine, es ist cool, dass du Bartz hast, ich habe Muniek, dann können wir auch in unseren eigenen Produkten unsere wichtigen Inhalte teilen.
Ja.
Aber es wäre einfach so lustig, wenn das irgendwann so wäre, oder? Oh Gott,
ja,
ey,
und traurig.
Hab ich jetzt gejinxt.
Ich finde leider da auch kein positives Ende
Ich finde ein positives Ende. Und zwar, es gibt auch Algorithmus, der einfach geil ist. Und ich muss sagen, ich habe mir als Kind schon gewünscht, dass es jemanden gibt, der einfach meinen Musikgeschmack erraten kann und mir neue Bands vorschlagen kann.
Oh ja, okay,
und ich liebe einfach den Musikalgorithmus. Ich entdecke immer noch so viele neue Bands bei Spotify und auch bei anderen Plattformen. Ne? Also viele Sachen, die ich da irgendwie vorgeschlagen bekomme, denke ich mir auch so, ja, okay, muss ich nicht hören? Ne? Oder so, was? Ihr denkt, ich höre sowas? Also ich bin so richtig angegriffen, viele davon. Aber ganz, ganz viele Sachen, da denke ich mir einfach nur so, geil, ey. Ich bin 31 Jahre, ich habe noch nie was von dieser Band gehört und jetzt spielen die mir das einfach aus und ich höre das monatelang durch. Wie geil ist das bitte?
Leider ist es eine andere Plattform, aber du hast recht, der Algorithmus dort funktioniert wirklich großartig. Ich bin da auch großer Fan von.
Ja, das war irgendwas, was ich mir schon immer gewünscht habe. Man darf nicht vergessen, dass der Algorithmus auch einem viel Positives tut. Wir sehen das natürlich aus einer ganz anderen Perspektive auch. Ich glaube, wenn du so, also die Durchschnittszeit eines Deutschen auf Social Media sind 99 Minuten, hat unsere Redakteurin ins Briefing geschrieben. Meine liegt auf jeden Fall sehr weit darüber. Ich finde, 99 Minuten klingt super wenig, aber klar, wenn man einen Vollzeitjob hat, und im besten Fall hängt man da nicht den ganzen Tag auf Social Media ab. Aber da kriegt man das auch ganz anders mit. Und da sieht man auch teilweise gar nicht so diesen Algorithmus. Ne? Mhm. Wenn ich mit Freunden rede, die nie auf Social Media online sind, die verstehen das gar nicht. Die gehen einmal drauf und dann haben sie das Gefühl, es sind nur so Inside-Jokes, die sie nicht verstehen und gehen dann wieder offline.
Mhm. Ja, du hast recht. Ich bin trotzdem traurig jetzt. Naja, so ist das manchmal, auch bei den Vibers.
Ihr könnt uns ja jetzt mal auf unseren Brands nicht nur abonnieren, sondern auch, es gibt da doch so ein Glöckchen oder sowas, ne? Benachrichtigung einschalten, das hilft.
Ja, Benachrichtigung einschalten, alles durch. Oh, das ist übrigens ein super Tool, um Leuten zu helfen, die ihr gut findet, sei es eine Brand oder aber auch Privatpersonen, Influencer. Ey, liked da einfach alles durch, speichert euch Inhalte ab, reagiert auf die Stories, gerade bei politischen Inhalten oder bei Inhalten, wo ihr denkt so, das mag Instagram bestimmt nicht so gerne. Wenn man darauf reagiert, dann kann man dem so ein bisschen entgegenwirken. Und das ist auch alles, was ihr tun könnt.
Genau. Schenkt Batz und Munja ein bisschen Liebe, wenn ihr Lust habt. Oder natürlich, also du hast ja auch über wichtige Inhalte gesprochen, ne? Aber ich denke da gerade irgendwie an unsere Brands natürlich, weil ich deine Batz-Krise auf Instagram natürlich miterlebt habe. Ich bekomme übrigens jeden Post und jedes Video von Batz bekomme ich sofort angezeigt.
Ich krieg von Munja auch alles mit.
So interagiere ich da. Deswegen wollte ich nur mal kurz das so stehen lassen.
Das finde ich sehr schön. Und ihr könnt es uns gleich tun. Dann macht ihr uns eine große Freude. Wir freuen uns auf euch und zwar nächsten Montag. Da sind wir wieder für euch da. Und jetzt sagen wir aber Tschüss.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True-Crime-Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt's eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall, wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.